Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Chinas Führung ohne Maske, womit sie sich optisch zumindest dem Hauptkontrahenten Donald Trump anpasst. Mitgehört hat Markus Taube, er ist Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft an der Uni Duisburg. Hallo Professor Taube.
Grüß Sie, hallo.
Es war eben zu hören, keine Wachstumsprognose für dieses Jahr. Der Regierungschef hat aber umrissen, wie das Land der Corona-Krise begegnen will. Ich zähle so ein bisschen auf. Investieren in die Infrastruktur, Steuererleichterungen und vergünstigte Kredite für Privatunternehmen, milliardenschwere Staatsanleihen. Wie schätzen Sie den Maßnahmenkatalog ein? Ist das ein Weg, um Chinas Erholung aus der Pandemie zu schaffen?
Nun, ich denke schon. Also was wir sehen, ist ja erstmal ein staatliches Eingreifen, was deutlich unter dem ist, was wir vor 10 Jahren bei der SARS-Epidemie gesehen haben, oder vor über 10 Jahren. Damals war der staatliche Stimulus deutlich stärker. Das heißt, man behält sich noch einige Pfeile im Köcher, eine zweite Welle bzw. eine Verschärfung der Krise, die unter anderem eben entstehen kann durch die Ausweitung des Konflikts mit den USA im Handelsstreit, im Technologiestreit, noch ansteht. Ja, ich denke, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, weshalb man momentan kein Wachstumsziel ausgibt, weil es nicht nur allein die Corona-Krise ist, sondern es ist eben auch der internationale Streit mit den USA, der hier im Raum steht. Aber das Paket ist grundsätzlich sinnvoll, zielführend und wird seinen Effekt haben.
Sie haben den SARS-Vergleich gezogen. Noch ein Vergleich. Die Maßnahmen, die Chinas Führung jetzt plant, werden ja auch schon mal verglichen mit denen aus dem Jahr 2008, als Chinas Führung ja schon mal mit massiven Interventionen versucht hat, die Wirtschaft nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise wieder anzukurbeln. Also die Maßnahmen jetzt sind auch erheblich kleiner dimensioniert. Ist Corona weniger schlimm als die Finanzkrise?
Im Gegenteil, Corona ist deutlich schlimmer, weil wir haben jetzt diesmal wirklich die komplette Wirtschaft eingefroren, während die Finanzkrise ja eigentlich nur einen Teilbereich getroffen hat. Was wir jetzt aber sehen, und das ist sehr wichtig, ist, dass wir momentan den Schwerpunkt auf fiskalpolitischen Maßnahmen haben und nicht in dem Maße wie damals eine Ausweitung der Geldmenge. Und die Geldmengenausweitung, die wir damals gesehen haben, 2008, 2009, hat nicht nur in China, sondern auch im Rest der Welt zum massiven Kater geführt. Und die Folgeschäden, die hieraus entstanden sind, die hat man gerade erst überwunden. Und von daher ist es sehr, sehr positiv zu sehen, dass momentan geldpolitische Instrumente eigentlich hier im Hintergrund stehen und man wirklich versucht, über fiskalpolitische Stimulierung der Volkswirtschaft hier das Ruder herumzureißen.
Ein Problem, das die exportorientierte Wirtschaft Chinas hat, solange die Pandemie weltweit um sich greift, ist ja, dass auch Chinas Kunden Probleme haben. Also wir, die Europäer, die Amerikaner. Also kann China sich erholen bei aller Fiskalpolitik, ohne dass sich auch die Weltwirtschaft erholt?
Da haben Sie vollkommen recht. Fakt ist tatsächlich, dass die Volkswirtschaft in China momentan eigentlich massiv wieder anspringt. Wir schauen uns immer den Stauindex an und die Leute stehen in den Großstädten wieder genauso lange im Stau wie vor der Krise. Das heißt, die Wirtschaft läuft wirklich wieder an. Das Problem ist aber tatsächlich, wenn wir angebotsseitig die Volkswirtschaft wieder hochfahren, aber nachfrageseitig eben die Käufer nicht da sind, dann hilft das alles nicht. Und tatsächlich ist die fehlende Nachfrage aus dem Ausland momentan eigentlich der größte hemmende Faktor für eine vollständige Erholung der chinesischen Volkswirtschaft. Und das liegt einfach außerhalb der Beeinflussung der chinesischen Politik und natürlich auch der Unternehmer. Aber wir sollten auch im Hintergrund behalten, die chinesische Volkswirtschaft ist heute deutlich, deutlich weniger abhängig von den Exporten als noch vor 5, 10 oder 20 Jahren.
Auf der Tagesordnung des Volkskongresses steht ja auch ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Das Gesetz soll sich, wir haben das eben gehört, gegen Aktivitäten richten, die Peking als subversiv erachtet oder die auf eine Unabhängigkeit abzielen könnten. Das Ganze wird jetzt gemacht unter Umgehung des Regionalparlaments in Hongkong. Wie spielt das nun ineinander, die Pandemie und der schwelende Konflikt und diese gesetzgeberische Initiative?
Und das ist natürlich alles sehr, sehr unschön und mit Sicherheit nicht das, was wir uns erhoffen von einem China, das wir ja immer gehofft haben, in unsere Wertegemeinschaft hineinzuziehen und auf unsere Seite einer marktwirtschaftlich-demokratischen Weltordnung zu ziehen. Das ist ein Beweis, wo China eindeutig machtpolitische Interessen verfolgt, wo das Regime versucht, seine Macht zu stärken, dadurch, dass man eben jetzt versucht, Hongkong oder Diversität aus Hongkong wegzunehmen. Ökonomisch betrachtet ist es ein Indikator dafür, dass Hongkong volkswirtschaftlich gesehen deutlich an Bedeutung für China verloren hat. Die chinesische Volkswirtschaft kann inzwischen auch ohne Hongkong sehr, sehr stark agieren und dynamisch weiterwachsen. Man braucht Hongkong nicht mehr als Finanzdienstleistungszentrum, man braucht es nicht mehr als Transport Hub. Hongkong ist nur noch eine unter vielen Metropolen Chinas und von daher ist der politische Sonderstatus, den man der Stadt eben über 23 Jahre lang hinweg gewährt hat, weniger wichtig und man geht in die Offensive. Auch wenn der Vertrag, den man damals mit Großbritannien getroffen hat, natürlich noch bis 1947 läuft.
Weil Sie aber sagten, der hemmende Faktor ist die Nachfrage. Nachfrage wird ja sicher nicht stimuliert, wenn man sich über einen Konflikt mit Hongkong auch womöglich Ärger einhandelt im ohne dies belasteten Verhältnis mit den USA. Genau so könnte es aber kommen. Ist das den Chinesen im Moment nicht wichtig?
Na, ich glaube, die Chinesen spielen jetzt einfach ein sehr smartes Spiel, wo sie einfach die verschiedenen Risiken gegeneinander abwägen. Da ist Hongkong ein Faktor, ein anderer Faktor. Wir haben bereits einen Phase One Trade Deal mit den USA, in dem die Chinesen sich verpflichtet haben, für 200 Milliarden US-Dollar zusätzliche Waren aus den USA einzukaufen. Ich glaube, das Kalkül ist einfach das, dass man sagt, jetzt ist der richtige Moment, jetzt ist die geringste Aufmerksamkeit, jetzt sind alle sowieso mit ganz, ganz anderen Problemen beschäftigt und die zusätzliche Verschärfung der Beziehung zu den USA, die wir jetzt daraus haben, fällt eigentlich kaum ins Gewicht über den gesamten anderen Ärger, den wir sowieso schon haben.
Dieser Nationale Volkskongress jetzt unter dem Eindruck der Corona-Krise, schwächt die Pandemie die Autorität der Führung oder ist es andersrum? Mhm. Ist die Krise in China eher ein machtbestärkender Faktor in Richtung strikteres Durchregieren, Überwachen, auch im Zeichen des Infektionsschutzes? Mhm. Vielleicht geschieht ja gerade in Peking, was verschwörungstheoretische Kreise Berlin unterstellen.
Ja, ja. Also wir finden natürlich Indikationen für beides. Wir sehen, dass zum Teil in Wuhan erhebliche Regierungskritik geäußert wird und so weiter und so fort. Aber der Propagandaapparat aus Peking ist einfach enorm professionell, enorm gut aufgestellt. Und was wir sehen, ist momentan erneut, dass das alte Narrativ wieder aufgesetzt wird. Wenn etwas schief läuft, dann sind es die Lokalregierung, lokale Kader haben versagt. Aber die gottgleiche Führung in Peking weiß es zu richten und steht immer da und ist immer auf eurer Seite. Und die Führung in Peking führt euch aus dem Chaos heraus. Und da man das Medienmonopol hat, kann man das wunderschön darlegen. Man findet natürlich auch eine ganze Menge an Negativbeispielen, braucht man nur über den Pazifik rüber zu schauen, wo man sich positiv von abheben kann. Und das ist eine Klaviatur, die Peking in einer Art und Weise zu spielen vermag, wie viele andere Regime das nicht können. Und schauen Sie zum Beispiel dieses Krankenhaus, was in Wuhan innerhalb von wenigen Tagen aufgebaut worden ist. Das hat man nicht nur einfach gebaut, das hat man nicht nur medial begleitet, sondern hat gleichzeitig auch ein paar Kameras aufgestellt, die das 24 Stunden am Tag gefilmt haben. Und es waren im Durchschnitt 400.000 Menschen jederzeit, die sich das angeschaut haben. Das ist ein riesiger Propagandakuh.
Aber Professor Taube, sagen Sie noch eins kurz zum Schluss. 3.000 Delegierte, auch wenn sie Masken tragen, sind ja nicht gerade ein Hygiene-Highlight. Wird sowas in der chinesischen Öffentlichkeit unkommentiert hingenommen?
Ja, ich glaube ja. Ja, ich meine, es wird eher wahrgenommen eben als ein Ausdruck dessen, dass man ernsthaft sich mit der Sache auseinandersetzt und dass die Zahlen nach unten gegangen sind, dass man die Krise weitestgehend zumindest eingedämmt hat. Das erleben die Leute ja dadurch, dass sie jetzt wieder 2 Stunden im Stau stehen am Tag.
Danke, Markus Taube war das, Ostasien-Experte der Uni Duisburg. Schönen Abend.
Danke Ihnen.